Ja, lasst uns noch kurz einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein vollbrachtes Erlösungswerk. Herr, wir danken dir für den Leidensweg, den du bereit warst zu gehen, für uns, für deine Kinder, für alle Menschen grundsätzlich hätten die Möglichkeit, ihre Sünde, ihr Fleisch, ihre Verdorbenheit, ihre Verlorenheit bei dir loszuwerden und Rettung zu empfangen. Wir danken dir, Herr, für deinen Sieg. Du bist der große Triumphator über alle Finsternis, über alle Macht Satans. Du bist Sieger und dich beten wir an. Und wir danken dir für dein Wort, Herr. Und wir stellen uns bewusst unter dein Wort. Wir demütigen uns vor deinem heiligen Wort, Herr. Wir wollen lieber auf den letzten Platz sitzen und von dir empfangen, was du uns offenbarst über dein Wort, als dass wir uns zu oberst setzen und uns über dein Wort stellen und alles mit unserer eigenen Meinung wissen möchten. Herr, nein, sondern wir wollen uns demütigen vor dir und bitten, dass du zu uns sprichst, dass du dein Wort immer klarer uns aufleuchten lässt zu unserem Besten. Denn dein Wort ist schärfer und wirksamer als ein zweischneidiges Schwert und es verändert unsere Herzen und es bringt uns näher zu dir. Es korrigiert, es hilft, es ermahnt, es ermutigt, es tröstet. Wir danken dir, du treuer Herr. Sprich du jetzt zu uns und segne ein jedes. Amen. Ja, wir sind am Thema der Ölbergrede. Im Rahmen unserer Reihe aus dem Lukas-Evangelium, bei Lukas 21. Wir sind gewissermaßen an einem Exkurs, auch ausgehend von diesen drei wichtigen Fragen, die die Jünger dem Herrn Jesus stellten, als Reaktion auf sein Verhalten noch im Tempel und dann beim Weggang aus dem Tempel. Wir kennen mittlerweile gut diese drei wichtigen Fragen und wir können uns gut vorstellen, warum die erste Frage zuerst gestellt wurde. Es ging nämlich darum, dass der Herr gesagt hatte, der Tempel wird zerstört, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und andere Sachen hat er gesagt, dass eine Zeit kommt, wo er als Messias in Jerusalem wieder einzieht, wo dieses Zeitalter, dieses jetzige zu Ende geht und das neue Zeitalter, auf das die Juden seit Jahrhunderten warteten, anbrechen wird, das Zeitalter ihres Messias. Und wir verstehen gut, dass das ihnen am nächsten lag, was unmittelbar vor ihren Augen war, der Tempel, den sie so bewunderten. Und das war die erste Frage der Jünger. Herr, wann wird das sein? Die Zerstörung des Tempels. Und nicht nur das, fragten sie, was werden die Anzeichen dazu sein? Wir haben die Frage und auch die Antwort des Herrn Jesus dazu schon durchbesprochen. Die zweite Frage war, Herr, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Sie meinten, wenn du tatsächlich wiederkommst als Messiaskönig, wo du vom Volk empfangen wirst als Messiaskönig, als König auf dem Thron David, was wird das Zeichen sein, dass du es bist? War die ihre zweite Frage. Und die dritte Frage, mit der wir uns so sehr beschäftigen im Moment, auch das ist verständlich, weil das ist das, was unmittelbar vor uns steht. Die dritte Frage, Herr, was sind die Zeichen, was sind die Anzeichen oder die Vorzeichen für das Ende des jetzigen Zeitalters? Und es ist mir ein großes Anliegen, in den Predigten jetzt über die Ölbergrede diese Frage wirklich auf den Grund zu gehen. Der Frage, wo stehen wir heute, Ende 2022, auf der Zeitachse der biblischen Prophetie? Und dabei geht es nicht um Mutmaßung und um persönliche Meinung, sondern es geht um die korrekte Anwendung der biblisch-prophetischen Aussagen über das Ende, über das zu Ende gehende Zeitalter. Und Voraussetzung für diese korrekte Anwendung der biblischen Aussagen, Voraussetzung dazu ist unter anderem, dass man unsere Zeit, in der wir leben, richtig analysiert. Das ist absolute Grundvoraussetzung. Es gibt noch andere Voraussetzungen, natürlich, die sehr wichtig sind. Wir müssen den Geist Gottes in uns wohnen haben. Wir müssen von Neuem geboren sein, damit wir die Schrift wirklich verstehen können und nicht nur auf der Oberfläche intellektuell. Und wir müssen uns unter das Wort stellen, demütigen und all unsere eigene Vorstellungen und Meinungen zurücknehmen und das Wort allein sprechen lassen. Aber jetzt wollen wir kurz diese eine wichtige Voraussetzung anschauen, dass wir die Zeit, in der wir leben, richtig analysieren. Dass man das Weltgeschehen und die Entwicklungen richtig einordnet. Wenn jemand zum Beispiel allen Ernstes meint, dass vor bald 3 Jahren ganz überraschend und unerwartet eine bedrohliche Pandemie durch ein Coronavirus über diese Welt einfach so hereingebrochen ist, wo nur dank drastischen Eingriffen und notwendigen Anstrengungen aller Regierungen Schlimmstes verhindert werden konnte. Und wenn jemand glaubt, dass weiteres Verhindern von Schlimmem nun vor allem durch eine nützliche und sichere und wirksame Impfung geschieht, dann wird für jemand mit dieser Überzeugung die richtige Analyse unserer Zeit schlicht unmöglich sein. Das meine ich damit, mit den richtigen Voraussetzungen. Sondern es beweist vielmehr, dass er oder sie sich hat schwer täuschen und verführen lassen. Und damit sind wir bei einem ganz großen Thema für das Ende der Endzeit, in der wir leben. Und die Welt hat dafür in den letzten Jahren einen allgegenwärtigen Ausdruck geprägt. Fake. Fake. Täuschung beziehungsweise Verführung. Der Herr Jesus warnt sehr deutlich davor, insbesondere in der Ölbergrede, vor der Täuschung und Verführung. Aber auch die Apostel warnen eindringlich vor der Verführung. Unsere Welt ist auf jeder Ebene, politisch und gesellschaftlich, durchdrungen von Täuschung oder wir könnten sagen Lüge und von Verführung. So gut wie nichts ist so, wie es offiziell dargestellt wird. Wie auch so gut wie nichts geopolitisch passiert, ohne dass es im Voraus geplant gewesen wäre. Wie auch so gut wie keine Regierung dieser Welt noch wirklich souverän ist und nicht eine reine Marionettenregierung. Wir haben ja letzten Sonntag gesehen, wie sich über viele Jahrzehnte, ich denke, wir sollten besser Jahrhunderte sagen, wie sich über eine lange, lange Zeit hinter den Kulissen eine überaus bösartige und eingebildete Elite formiert hat, Viele sprechen heute von Globalisten, deren Ziel es ist, das Ziel dieser Elite, als technokratischer Gott beziehungsweise gottgleich über die ganze Erde zu herrschen und die Menschen zu transhumanistischen Sklaven umzubauen. Wenn wir an den Herrn Harari denken und seine Reden. Er hat Gott schon abgeschafft und ist auf dem Weg, selber Gott zu sein. Und wir haben letzten Sonntag auch bereits gesehen, dass sie jetzt schon diese Elite jetzt schon eine unvorstellbar große Machtfülle und vor allem Reichtum rauben konnte. In einem Maß, wie das noch nie auch nur annähernd der Fall war in der Geschichte. Noch nie. Weder bei Nebukadnezar, noch bei König Salomo, noch bei irgendeinem anderen Reich. Eine derartige Machtfülle und Reichtum. Nicht annähernd. Und wir haben gesehen, dass diese Elite durch Betrug, Täuschung, Lüge, List, Frechheit, endlose Verbrechen an alle globalen Schaltstellen der Macht gelangt ist. Viele Menschen denken, dass wir uns heute geopolitisch am Übergang befinden. Von einer unipolaren Weltordnung, also von den Amerikanern, von dem angloamerikanischen Bereich völlig beherrschten Weltordnung zu einer multipolaren, wo wieder mehrere Blöcke die Macht untereinander aufteilen. Denken wir an Russland, China, Indien, die BRICS-Staaten eben. Aber das trifft nicht zu. Das ist nicht die richtige Analyse. Tatsächlich stehen wir am Übergang. Persönlich bin ich überzeugt, dass wir schon mittendrin sind. Am Übergang, wo ein einziges Regime, und zwar eine zahlenmäßig sehr kleine Elite, über die ganze Erde herrscht. Oder wie es der Prophet Daniel vorausgesagt und mit Namen benannt hat. Das vierte Tier, dieses Biest, das die ganze Erde frisst, wie er schreibt, sprich beraubt, die ganze Erde zermalmt, sprich in Chaos verwandelt und zerstört und das Übrige mit Füßen zertritt, sprich durch Totalkontrolle sich unterwirft und schlicht auch umbringt. Daniel 7 ist einer der entscheidenden Bibelabschnitte, um unsere Zeit richtig zu analysieren und richtig zu erkennen, wo auf der biblisch-prophetischen Zeitachse wir stehen. Denn kaum wird dieses vierte Tier die Macht über die ganze Welt an sich gerissen haben, eben durch Listigkeit, durch Verbrechen, durch Täuschung und Verführung, werden aus diesem Regime 10 Könige aufstehen, die 10 Hörner auf dem Tier. Daniel 7, 23 bis 24. Und danach noch ein weiterer König, ein weiteres Horn. Paulus nennt ihn Mensch der Sünde, Sohn des Verderbens, der Gesetzlose. Oder eben der Antichristus. Und so wird das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, wie wir darüber lesen im 2. Thessalonicher 2, so wird das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das nichts anderes ist als dieses vierte Tier, das ja schon am Wirken war, als Paulus den Thessalonichen schrieb. So wird dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit sich personifizieren zum Antichristen, der sich in Jerusalem in den wieder von den Juden für Gott gebauten Tempel setzen und als Gott ausgeben und anbeten lassen wird. 2. Thessalonicher 2. Mit dieser kurzen Zusammenfassung, diesem Versuch einer Analyse unserer Zeit, ist meiner Ansicht nach deutlich erkennbar, wo wir uns heute auf der Zeitachse der biblischen Prophetie befinden. Ich möchte dies mit folgenden biblischen Aussagen beweisen. Der erste Punkt ist, der Antichrist ist noch nicht bekannt. Er ist noch nicht geoffenbart worden. Sein Offenbarwerden wird dreimal im 2. Thessalonicher 2 gefordert, damit man davon sprechen könnte, der Tag des Herrn oder des Christus sei nun schon da. Der Tag des Herrn beginnt mit der Ausgießung von Gottes Zorn. Wie Paulus den Römern schreibt, von Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Der Tag des Herrn als Tag des Zornes Gottes wird ja bereits viele Male im Alten Testament so definiert. Daraus folgt, oder der zweite Punkt dazu ist, damit befindet sich diese Welt mit Sicherheit noch nicht in der Zeit der Zorngerichte Gottes über die Welt und über Israel, wie sie in Offenbarung 6 bis 18 beschrieben sind. Oder wie Daniel sagt in Kapitel 9, in der 70. Jahrwoche. Mit Sicherheit sind wir noch nicht dort. Ein weiterer Punkt zur Beweisführung. Das Sichtbarwerden des vierten Tieres und seine Macht und Kontrolle über die ganze Welt, diese Welteinheitsregierung, beweisen aber, dass die letzten 7 Jahre dieses Zeitalters, unseres Zeitalters, sehr nahe gekommen sind. Weil nämlich der Antichrist unmittelbar aus dieser Bestie als Horn hervorkommen wird. Übrigens, das müssen wir uns auch bewusst sein. Nicht um uns Furcht einzujagen, aber einfach um uns vorzubereiten. Übrigens wird die weltweite Gewaltherrschaft des vierten Tieres unvermeidlich für die wahren Gläubigen weltweit zu einer großen Herausforderung ihres Glaubens werden. Weltweit, nicht nur immer überall sonst, aber nicht in der westlichen Welt. Das ist sehr unwahrscheinlich. Diese Tatsache wird ja vom Herrn Jesus selber in der Ölbergrede angekündigt. Und es wird zunehmend und weltweit eine ähnliche Atmosphäre herrschen wie zur Zeit Nebukadnezars und seines goldenen Standbildes. Denken wir an die wahren Gläubigen dort, an Sadrach, Mesach und Abednego. Und es wird eine Sichtung und Läuterung geben. Aber Gott wird seine Kinder durchbringen. Und zwar ohne Brandgeruch und tadelig, ohne Straucheln und unsträflich. Wie wir das im Judasbrief, im ersten Thessalonicher Brief lesen. Ein weiterer wichtiger Punkt. Paulus hat die Thessalonicher sehr ausführlich über die Entrückung gelehrt, damit sie sich gegenseitig mit der Tatsache der Entrückung der Gläubigen trösten sollen. Und er hat sie sehr deutlich gelehrt, dass die Gläubigen vor dem kommenden Zorn Gottes über diese Welt errettet und bewahrt werden. Auch im Römerbrief hat er das geschrieben. Yves hat es schon vorgelesen aus Römer 8. Das heißt, dass die Gläubigen nicht in den Tag des Herrn, sprich unter den Zorn Gottes über diese Welt kommen werden. Weil die Entrückung vorher stattfinden wird. Die Thessalonicher waren nämlich durch falsche Lehrer oder falsche Propheten verunsichert worden. Wir haben letztes Mal das begonnen zu studieren, 2. Thessalonicher 2, wir werden es nächstes Mal noch einmal aufnehmen. Sie waren durch falsche Lehre, falsche Prophetien verunsichert worden. Der Tag des Herrn sei schon gekommen, er sei schon da. Und damit das Zorngericht Gottes. Warum konnte man sie dazu verunsichern? Weil sie in größter Bedrängnis lebten, die Thessalonicher, wegen ihrem Glauben. Und so wurden sie dazu verführt zu denken, der Tag des Herrn ist schon losgebrochen, ist schon da. Was wiederum bedeutet hätte, dass sie die Entrückung verpasst hatten oder dass diese nicht stattgefunden hat. Diese Tatsache war der Hauptgrund für den 2. Thessalonicher Brief. Um die Thessalonicher zu korrigieren, zu ermutigen wieder und ihnen zu zeigen, was wirklich Sache ist. Wo stehen wir heute auf der Zeitachse der biblischen Prophetie? Ich möchte das kurz zusammenfassen. Wir stehen unter dem sich offenbarenden Regime des vierten Tieres aus Daniel 7. Oder ein noch besseres Wort als offenbarend wäre unter dem sich demaskierenden Regime des vierten Tieres. Die Maske kommt immer mehr weg und man sieht immer deutlicher, was darunter ist, was über viele Jahre hinter den Kulissen lief, wird offensichtlich. Wir stehen unter diesem Regime des vierten Tieres aus Daniel 7 und damit ist das Auftreten des Antichristus und das Losbrechen des Tages des Herrn sehr nahe gekommen. Damit wiederum ist die Entrückung der Gläubigen beziehungsweise des wahren Tempel Gottes in der jetzigen Welt, nämlich der Gemeinde Jesu Christi, noch näher gekommen. Ich möchte noch etwas betonen, was mir sehr deutlich bewusst wurde, tröstlich auch. Ich bin zutiefst überzeugt, dass zwar dieses vierte Tier, diese ruchlose, von Satan gelenkte Elite, viel Unheil, Not und Elend über diese Welt bringen wird und schon gebracht hat. Denken wir an die mRNA-Injektionen, an die Schädigung von Tausenden, Zehntausenden von Menschen weltweit. Denken wir an die totale Zerstörung der Wirtschaft, der Lebensgrundlagen, die jetzt stattfindet, der Menschen. Denken wir an die Zerstörung der grundlegenden Menschen- und Freiheitsrechte. Aber, es gibt ein riesengroßes Aber. Sie werden mitsamt den Plänen des WEF, des Great Reset, der Agenda 2030, der Bevölkerungsreduktion auf wenige hundert Millionen, die Pläne des technokratischen Transhumanismus zur Totalversklavung der Menschen. Mit all diesen Plänen kläglich scheitern. Mit diesen Plänen, dass die Menschen nie mehr normal leben sollen. Eben everyday life, wie wir das kennen. Normal arbeiten, essen, trinken, heiraten. Wie zum Beispiel zur Zeit Noahs, vor der Sintflut, das der Fall war. Warum bin ich davon so überzeugt? Wegen der Bibel. Wegen der Bibel, die immer recht hat. Weil der Herr Jesus selber genau so die Zustände auf der Erde beschreibt, im Moment, wo die Entrückung der Gläubigen über diese Welt kommen wird. Nämlich wie in den Tagen vor der Sintflut bei Noah, wo sie aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen. Matthäus 24 können wir das lesen, Lukas 17. Wie herrlich! Dies ist übrigens ganz nebenbei ein Beweis dafür, dass die Entrückung nicht in den desolaten Zuständen auf dieser Welt während den letzten sieben Jahrwochen, der letzten sieben Jahren stattfinden wird, sondern vorher. Die Trübsalzeit ist definitiv nicht zu vergleichen mit den Tagen vor der Sintflut. Wie viel Grund zur Freude haben wir als Gläubige in dieser beladenen Zeit?
Wir werden heute nicht so lange machen wie auch schon, habe mich bemüht. Aber ich möchte noch dazu sagen, zu unserer Freude, die wir vor uns haben. Damit möchte ich heute abschließen. Das nächste heilsgeschichtlich relevante Ereignis auf der göttlichen Zeitachse ist nicht das Erscheinen oder Offenbarwerden des Antichristen. Sein Erscheinen auf der Weltbühne, das wird nämlich noch zurückgehalten. Auch das werden wir noch einmal sehen im 2. Thessalonicher 2. Und wir können uns sicher sein, wenn dort gesagt wird, dass er, dieser Mensch der Sünde, noch zurückgehalten wird, bis er aus dem Weg ist. Versteht ihr, wenn etwas zurückgehalten wird und dieses Zurückhaltende fällt weg, geht es dann noch lange, bis der Zurückgehaltene ausbricht? Das wird sofort kommen. Er wird sofort sich offenbaren auf der Weltenbühne. Wenn das, was noch zurückhält, die Umstände oder eben dann der, wie es im 2. Thessalonicher ganz klar ein männliches Pronomen gebraucht wird, aus dem Weg ist. Und wir werden noch einmal sehen, dass die naheliegendste Erklärung ist, weil vorher vom Tempel gesprochen wird, wo er sich hineinsetzt und als Gott verehren lässt, dass der wahre Tempel Gottes der Jetztzeit, nämlich die Gläubigen und die Gemeinden Jesu Christi, dieser Tempel aus dem Weg sein wird. Dann gibt es kein Halten mehr für den Antichristen. Nein, sondern als Gläubige erwarten wir sehnlichst unseren Herrn und Erlöser, unser Bräutigam, Jesus Christus, der kommen wird, so wahr wie sich jede andere Prophetie in der Bibel erfüllen wird oder schon erfüllt hat. So wahr wird sich diese Prophetie erfüllen über die Entrückung der Gläubigen. Der Herr Jesus wird all diejenigen Menschen aus dieser Welt heraus entreißen oder entrücken, mit dem griechischen Wort harpazo. All jene Menschen, die durch Buße, Lebensübergabe und Glaube an Gott und an das stellvertretende Opfer Jesu Christi von Gott neu gezeugt, wiedergeboren worden sind. Und die so zu Söhnen und Töchtern des himmlischen Vaters geworden sind. Diese Menschen werden vom Herrn entrückt werden. Und nur Gott selber kennt den Zeitpunkt der Entrückung, weil er selber den Befehl dazu auslösen wird. Und doch deuten viele Zeichen darauf hin, dass dieser Zeitpunkt sehr nahe gekommen ist. Die Dringlichkeit ist sehr hoch und Gott ruft durch sein Wort jeden Tag, auch zu uns. Heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt oder verschließt euer Herz nicht. Kehrt die Ohren nicht einfach ab zu einer von den tausenden Ablenkungen in dieser Welt. Es bleibt sehr wenig Zeit, um ganze Sache zu machen mit der Versöhnung mit Gott, mit der Nachfolge Jesu Christi und um die feste Gewissheit und Sicherheit zu haben, dass ich ein Kind Gottes bin. Und darum möchte ich wieder noch dazu aufrufen und ermutigen, wenn jemand nicht sicher ist, dass der Herr Jesus auch sie oder ihn entrücken würde, wenn er heute käme, so bitte ich dich herzlich, Seelsorge und Gebet zu suchen oder auch alleine Gottes Angesicht zu suchen, ihn anzurufen und nicht aufzugeben, bis du in deinem Innern die Gewissheit hast. Wir möchten nächstes Mal noch einmal eben die Thematik der Täuschung und Verführung in der Ölbergrede und ganz besonders auch im 2. Thessalonicher 2 anschauen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gnade und Treue, für deine Liebe, für den offenen Zugang, der noch besteht. Noch ist es heute Tag, der Tag, wo man handeln kann, wo man dich suchen kann. Herr, wo man vor dich treten kann, frei mit seinem ganzen Leben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du einem jeden Einzelnen begegnen willst, uns allen begegnen willst, immer wieder in diesen Umständen, in denen wir leben. Dass du auch unseren Glauben stärken willst, jeden Tag. Ja, unser äußerer Mensch zerfällt, wir werden alt und schwach und das ist eine Tatsache. Aber der innere, der soll täglich aufgebaut werden, durch dich, durch dein Wort, durch den Heiligen Geist, durch das Wirken des Vaters an unserem Innern, das uns umgestaltet, verändert in dein Bild. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir auch für alle Schwierigkeiten, für alle Notlagen, die dazu führen, dass wir dir näher kommen, die uns deine Liebe zeigen wollen, deine Fürsorge. Wir danken dir, dass du über allen Not stehst und über allen Schwierigkeiten. Und dass du denen, die dich lieben, alles zum Besten auswirken wirst. Dir sei Lob und Dank und bitte komm und bleibe mit uns und stärke ein jedes. Herr, wir schauen auf dich und wir erwarten dich sehnlichst. Jeden Moment könnte dieser Ruf ergehen. An die Gläubigen, Herr, wir danken dir und preisen deinen Namen. Amen.
Ja, danke vielmals für die Botschaft, die wir haben dürfen hören. Und es ist wirklich so, dass das, was wir gehört haben, einfach eine Einladung ist, unser Leben zu ordnen. Auch in dieser Bereitschaft zu leben, wenn der Herr Jesus wiederkommt, bin ich dabei und bei was wird er mich finden, das überlege ich mir auch immer wieder. Es ist auch eine Einladung, einfach Ausschau zu halten nach seinem Wiederkommen. Wir wollen uns nicht runterziehen lassen von dem, was in dieser Welt passiert, sondern immer wieder auch ja, daran denken, was uns erwartet. Die Bibel hat es vorausgesagt und wir dürfen wissen, dass das Ende wird Herrlichkeit sein. Und an das wollen wir auch denken, wenn wir noch ein Lied singen miteinander, wo es wirklich auch um die Wiederkunft vom Herrn Jesus geht. Das Lied 275, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. Der Herr Jesus hat uns kein einfaches Leben auf dieser Welt versprochen, aber das Ende wird sein, dass wir ihn sehen werden. Und das wird unsere grösste Freude und eben die Herrlichkeit sein. Lied 275. Ja, wir stehen noch auf zur abschließenden Textlesung und zum Gebet. Jesus, Lukas 21, ab Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für das Wort, das wir am heutigen Morgen gehört haben, auch für die Einladung, auch unser Leben zu ordnen, für die erneute Einladung. Hilf uns auch immer wieder zu sehen, wie ernsthaft die Zeit ist, wo wir drinstehen. Hilf uns aber auch, dass wir nicht verzweifeln daran, sondern dass wir immer wieder auch den Blick aufrichten und auf dich schauen, wenn wir wissen, was alles noch passieren wird und dass wir wissen dürfen, dass das Ende wird die Herrlichkeit sein, die wir gerade vorher gesungen haben. Und gleich kann es sein, dass auf dieser Erde ja Leid und Pein und Arbeit und was wir gesungen haben auch eine Realität ist. Und da wollen wir dich bitten um deine Stärkung, um dein Helfen, auch diese Situationen zu tragen, um dein Helfen, auch damit umzugehen, wo die Welt hergeht, wenn wir das sehen vor unseren Augen. Ja, schenk du uns einfach immer wieder neu die Zuversicht, wenn wir aufschauen auf dich, wenn wir dein Wiederkommen auch erwartet tun. Bitte dich, dass jedes Einzelne auch fest im Glauben stehen von uns, dass wir dürfen als Gemeinschaft, als Gesamtheit auch dürfen dabei sein, wenn der Tag von der Entrückung kommen wird. Ja, und so wollen wir bitten, mit Zuversicht und in grosser Vorfreude in dein baldige Wiederkommen, Herr Jesus. Amen. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag und sind gut befohlen.